Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kundinnen und Kunden, herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge im neuen Jahr. Die Raiffeisen Bank Wels hofft, dass Sie gesund und gut ins Jahr 2025 gestartet sind. Ja, vielleicht geht es Ihnen ja ähnlich. Der Anfang des Jahres dient oft dazu, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Kraft für das neue Jahr zu tanken und in die Zukunft zu blicken mit all den Wünschen und Vorstellungen für den neuen Abschnitt. Im privaten Bereich kann ich Sie nur dazu einladen, als diplomierte psychosoziale Beraterin kann ich Ihnen sagen, dass es einen Abschluss ganz unbedingt bedarf, um wieder etwas Neues zu beginnen. Denn das neue Jahr in Angriff zu nehmen und anhand von Zielen für ein erfolgreiches Jahr 2025 zu sorgen, braucht einfach einen guten Abschluss, dass wieder was Neues beginnen kann. Ja, wirtschaftlich gesehen hilft Ihnen die Raiffeisen Bank Wels mit der heutigen Podcast-Folge und hat dazu den Raiffeisen Bank Internationalchef Ökonom Magister Gunther Däuber eingeladen, der in dieser Folge gemeinsam mit mir das volkswirtschaftliche Jahr 2024 Revue passieren lässt und seine Einschätzungen für das Jahr 2025 abgibt. Also das wird heute ganz ein spannendes Gespräch werden. Wir haben jetzt eingangs schon ein bisschen gesprochen. Die Entwicklungen der letzten Tage und Wochen waren ja unheimlich spannend. Sehr geehrter Herr Magister Däuber, herzlichen Dank jetzt für Ihr Kommen und schön, dass Sie heute hier sind.
Ja, danke schön für die Einladung, auch physisch hier in Wels zu sein, und ich freue mich, hier vor Ort zu sein und natürlich auch unsere Einschätzungen dann später auch noch mit den Kunden und Kundinnen diskutieren zu
können. Genau, heute Abend findet ja auch die Kundenveranstaltung Marktausblicke der Raiffeisen Bank Wels statt. Ganz ein besonderes Thema haben Sie dafür gewählt, nämlich Trump 2.0, USA zuerst, Europa zuletzt. Bevor wir aber jetzt auf dieses Thema zu sprechen kommen, könnten Sie uns vielleicht für das Jahr 2024 aus volkswirtschaftlicher Perspektive ein bisschen zusammenfassen. Wie hat jetzt Österreich bzw. die EU das Wirtschaftsjahr gemeistert?
Naja, hier gibt es, glaube ich, schon eine differenzierte Sicht zu wählen. Also in Bezug auf Europa kann man schon sagen, die EU, naja, mittelprächtig, aber gerade noch okay. Wir haben ein Wachstum gehabt von circa, ja, 0,8% im letzten Jahr. Für heuer stehen knapp über 1% in der EU an. Das ist okay, aber ist vor allem natürlich auch nicht aus unserem geschätzten Nachbarland Deutschland kommen, die ähnlich wie wir eher stagnieren. Es gibt eben andere Länder wie Spanien, aber auch teilweise Frankreich, Italien, die noch akzeptabel wachsen. Das ist immer noch Wachstum unter Potenzial, wie wir Ökonomen sagen, aber es ist zumindest okay. Und dagegen ist es natürlich schon enttäuschend, dass wir in Österreich 2024 nochmal minus 0,9% der Wirtschaftsleistung eingebüßt haben und für heuer maximal ein leicht positives Wirtschaftswachstum zu Buche stehen könnte. Mhm. 0,4% ist derzeit unsere Prognose, aber sogar mit Abwärtsrisiken behaftet, je nachdem, wie die Budgetkonsolidierung sich dann auch auf das Ausgabeverhalten und die Wirtschaftsstimmung auswirken wird. Also insofern, ja, wir sind schon fast mit oder sogar das Schlusslicht in Europa derzeit beim Wirtschaftswachstum. Und daran sollte sich leider 2025 noch nichts ändern.
Unkenrufen zufolge hat man das eh schon des Öfteren jetzt gehört zu Jahresbeginn. Starten wir vielleicht jetzt mit der Konjunktur bzw. dem Wohlstand in Österreich bzw. der EU rein.
Also wie sehen Sie das Thema? Angedeutet, die Wirtschaftsentwicklung ist schon lange nicht sehr positiv in Europa. Wir können, glaube ich, über die USA dann im Vergleich auch noch sprechen. Mhm. Was aber sehr viel wichtiger ist, und das ist natürlich ein Thema, was man auch langsam, glaube ich, im Politikbetrieb ankommen sieht. Wenn wir uns die Pro-Kopf-Einkommensentwicklung anschauen, gerade in Österreich, aber auch in anderen EU-Ländern, haben wir sogar eine teilweise fallende Entwicklung. Und in Österreich sind wir fast Schlusslicht in der EU bei der Entwicklung des Pro-Kopf-Einkommens. Was natürlich heißt, Wirtschaftsleistung entwickelt sich nicht gut und wir haben anscheinend auch ein Bevölkerungswachstum, das wirtschaftlich nicht produktiv ist. Und ja, das erzeugt eine Stimmung, dass viele Menschen sich zurückgelassen fühlen, Wohlstandsverluste. Das ist leider natürlich auch, ich würde sagen, das Umfeld, wo durchaus populistische Strömungen und Parteien durchaus Erfolge feiern können. Insofern ist für mich hier auch ein Aufwachen erforderlich. Es geht nicht nur um die wirtschaftliche Entwicklung, sondern die wirtschaftliche Entwicklung, die leider nicht besonders günstig ist, hat auch Auswirkungen auf den Politikbetrieb.
Wenn man jetzt einen Vergleich zu Amerika hernimmt?
Naja, ist schon sehr spannend. In Amerika haben wir seit 2023 ein Wirtschaftswachstum über 2%, teilweise deutlich drüber. Und das sollte es heuer mindestens wieder geben. Und insofern, ja, läuft uns natürlich Amerika in vielen Dimensionen davon. Und ja, das war natürlich auch eine der ganz großen Überraschungen in diesem Wirtschaftszyklus, dass die US-Wirtschaft so resilient war, trotz dieser auch dort deutlichen Zinserhöhungen. Und das hat einen massiven Einfluss auch auf den Kapitalmarkt, den wir später noch diskutieren müssen. Aber ja, da läuft uns die USA schon sehr, sehr, sehr weit davon.
Wenn man jetzt die Medien hernimmt, man liest oder man hört, die Österreicherinnen und Österreicher sind teilweise stark verunsichert. Das wirkt sich natürlich dann auch auf eine erhöhte Sparquote aus in Österreich. Prinzipiell ja grundsätzlich nichts Schlechtes, nur fehlt es halt dann wiederum an Investitionen in die Wirtschaft. Wie sehen Sie das? Was sagen Sie dazu?
Also die Sparquote hat Rekordniveaus erreicht, wenn wir mal Corona außen vor lassen, wo man ja auch nicht konsumieren konnte und zum Sparen gezwungen war. Natürlich, eine gewisse Sparquote, Sparneigung ist volkswirtschaftlich durchaus auch gut. Das Problem, was wir natürlich nur derzeit haben, wir hatten in Österreich sehr hohe Lohnerhöhungen und auch über der Inflation Reallohnerhöhungen, aber dieses Geld kommt, wenn es in so großem Umfang gespart wird, nicht in der Realwirtschaft an. Ja. Das heißt sozusagen, der Konsum schiebt nicht die Wirtschaftsentwicklung an und das Sparen ist ja eigentlich auch ein Vorsichts- oder Angstsparen, ein Ausdruck der Verunsicherung, ja. Was natürlich auch ausdrückt am Arbeitsmarkt. Wir sehen zunehmend Negativmeldungen, Stichwort natürlich auch medienwirksame Meldungen in Richtung Unternehmensinsolvenzen. Und wir haben dort schon ein bisschen ein Negativgleichgewicht erreicht. Die Konsumenten konsumieren nicht, kaufen nicht ein und die Firmen investieren nicht mehr am Standort Österreich. Ja. Und wenn natürlich Konsumenten und Firmen in dem Sinne streiken, dann kann natürlich dort auch keine positive Wirtschaftsentwicklung herauskommen. Also Sparen ist nicht per se schlecht, aber sozusagen derzeit haben wir in Österreich schon Niveaus erreicht, die deutlich zu hoch sind mittelfristig und eben vor allem Ausdruck so einer hohen Verunsicherung sind. Und was man dann auch noch mitbedenken muss, ein großer Teil dieser Ersparnisse landet derzeit natürlich in teilweise klassischen Sichtguthaben bei Banken, für die es natürlich logischerweise kapitalmarkttheoretisch keine hohe Verzinsung geben kann. Das heißt, dieses Geld wird nicht unbedingt auch vielleicht für langfristige Investitionen eingesetzt und vor allem im Kundeninteresse findet dort natürlich auch kaum eine sozusagen ja, Konservierung des Wohlstandes statt.
Was glauben Sie, wie könnte man dieser Entwicklung entgegenwirken, wenn man sagt, der Konsument konsumiert nicht mehr und die Firma investiert nicht mehr? Das wäre ja eine Misere in Wahrheit für die Zukunft.
Naja, in dem Sinne, ja, ist sozusagen, dass sowohl die Firmen und die Konsumenten streiken. Es ist eigentlich eine ganz klare Botschaft, es gibt kein Vertrauen in den Wirtschaftsstandort.
Ja.
Und das heißt natürlich, man muss das Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Österreich wiederherstellen. Und das ist für mich natürlich auch die zentrale Aufgabe jeder, wie auch immer, gearteten Bundesregierung. Es war ja schon sehr spannend, das Thema Wirtschaftspolitik hat vor der Wahl eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt. Und jetzt ist es langsam im Politikbetrieb angekommen. Vielleicht hat man sich die Situation auch lange etwas zu schön geredet im Politikbetrieb. Aber es ist essentiell, dass sowohl die Firmen und die Konsumenten wieder Vertrauen in den Wirtschaftsstandort haben. Und da, wie angedeutet, natürlich über die Lohnsteigerungen schon eigentlich sehr viel für den Konsum gemacht wurde, der nur halt wegen der Verunsicherung im Moment nicht stattfindet, wäre es unseres Erachtens vor allem sehr wichtig, was für den Investitionsstandort zu tun. Weil wenn die Firmen wieder investieren und natürlich die Arbeitnehmer auch wieder ein Zutrauen haben, dass sie vielleicht ihre Jobs behalten werden, dann ist das auch gut für den Konsum und das Wirtschaftsvertrauen.
Wenn wir vielleicht jetzt auf die Inflation zu sprechen kommen, das heißt die Teuerung, hier stellt man einen Rückgang in den letzten Jahren fest, also in Zahlen gegossen, wie hoch ist jetzt die Inflation in Österreich im Vergleich zum EU-Raum bzw. den USA und Asien?
Also in Österreich, die Inflation 24 sollte im Schnitt bei 3% dann final liegen, wenn die Zahlen da sind für nächstes Jahr, also für heuer meine ich 2025. Und auf 26 erwarten wir in Österreich eine Inflation um die 2,2%, leicht über EZB-Ziel. Und in Europa wird es sogar schon leicht unter die 2%-Marke gehen, perspektivisch, was dann natürlich Auswirkungen auf die Zinsen hat. Das können wir später noch diskutieren. Aber wir haben weiterhin eine leicht erhöhte Inflation. Aber das Thema Inflation ist auch noch nicht ganz abgefrühstückt, denn die sogenannte Kerninflationsrate, das ist sozusagen die heimische Inflationsrate, die über Dienstleistungen kommt, teilweise auch die heimischen Preise und nicht von den Energie- und Agrarpreisen kommt, die bleibt weiterhin über 2%. Das heißt sozusagen, ja, wir haben eine leichte Entspannung an der Inflationsfront, bleiben aber leider leicht über dem europäischen Schnitt. Und die Notenbank kann die Zinsen etwas senken, aber auch nicht in eine expansive Geldpolitik einschwenken, gegeben die doch zumindest weiterhin am oberen Zielband der EZB verharrenden Inflationswerte. In den USA wird die Inflation sehr deutlich auch zurückkommen. Derzeit 2,3, 2,4 wird eigentlich erwartet. Aber hier muss man sagen, je nachdem, wie natürlich gewisse Wirtschaftspolitiken in den USA ausfallen, kann hier die Inflation auch nochmal leicht anziehen, also Richtung 2,5-3% gehen. Also gewisse Aufwärtsrisiken, die man aber derzeit natürlich noch nicht wirklich abschätzen kann. Für die USA könnten die Zölle also auf jeden Fall inflationstreibend sein. Mhm. In Europa ist die spannende Frage, ob die möglichen Zollthemen wirklich inflationär sind. Das bringt mich auch zum Thema Asien. Wir haben in China immer noch eine sehr niedrige Inflationsrate. Die wird heuer wahrscheinlich gerade mal auf die 1% hochgehen. Und wenn natürlich die Chinesen sehr viele ihrer Exporte, die sie vielleicht nicht mehr nach Amerika absetzen können, nach Europa umlenken und natürlich hier auch in einen Preiswettbewerb treten, kann das sogar leicht preisdämpfend in Europa werden. Aber das sind Effekte, die man erst abschätzen muss. Aber tendenziell, Inflation in Europa kommt zurück, könnte sogar leicht unter den EZB-Zielwert rutschen und je nach Zollpolitik und Reaktion Chinas sogar ein leichter Abwärtsdruck bei der Inflation, nochmal in den USA leichter Aufwärtsrisiko.
Mhm. Darf ich da nochmal ganz kurz nachhaken, wenn Sie sagen, USA ist es besser in Europa, die Zinspolitik, heißt das, das wurde dort rascher reagiert?
Naja, die Zinspolitik ist lange sehr ähnlich gewesen, bis auf sozusagen, die eine Notenbank hat etwas früher wieder gesenkt, zum Beispiel die EZB als die Fed, aber man hat sich bisher im Zyklus sehr gleich bewegt. Was natürlich in den USA ein anderes Thema war in Bezug auf die Inflationsentwicklung und natürlich sehr, sehr differenziert zu sehen ist, wir hatten in Europa natürlich eine massiv von den Energiepreisen getriebene Inflation, die natürlich auch für eine Notenbank schwer zu kontrollieren ist. Die USA ist natürlich kein Energieimporteur wie Europa, mhm, und insofern war die Inflationskrise in den USA sozusagen nicht so stark energiegetrieben, ist dann zeitweise sogar auch ein bisschen schneller runtergekommen, das muss man ganz klar sagen. Aber in Summe war der Inflationsanstieg in den USA grob ähnlich sogar wie in Europa, aber er war natürlich für die Notenbank auch etwas einfacher in den Griff zu bekommen. Letztendlich hat sich aber, denke ich, die EZB sehr gut geschlagen bisher. Und hat sich sogar eigentlich auch ein bisschen von der US-Notenbank entkoppelt. Es gab lange die Diskussion, ob die EZB vor der Fed die Zinsen senken wird. Sie hat es getan. Sie wird wahrscheinlich das jetzt auch erstmal weiter so beibehalten. Wir haben übrigens jetzt genau diese Woche eine Zinssenkung unseres Erachtens bei der EZB, während die Fed nichts tun wird. Und es ist auch richtig und wichtig, weil wie vorher skizziert, die Inflationstrends entwickeln sich gegenläufig und insofern müssen sich auch die Notenbanken durchaus bis zu einem gewissen Grad gegenläufig positionieren.
Mhm. Wie ist jetzt der Zinsausblick für Sparer schlecht, für Private, die sich Kredite aufnehmen möchten, auch eher negativ?
Na, es ist die Frage wie man das vielleicht auch mittel- und langfristig sieht. Wir kommen natürlich aus einer Phase, bevor die hohen Zinsen jetzt, sagen wir mal, für 2 Jahre da waren, wo die Zinsen lange auch sehr, sehr, sehr niedrig waren. Mhm. Und da haben sich natürlich viele an Zinssätze gewöhnt, die so schnell nicht mehr wiederkommen werden. Das heißt, wir erwarten, die EZB wird den geldpolitisch maßgeblichen Einlagesatz auf 2% senken bis zur Jahresmitte ungefähr und dann erstmal dort sozusagen verbleiben. Das heißt natürlich, die für viele Wirtschaftsakteure relevanten Geldmarktzinsen leicht rüber, 2,05, 2,10. Ja. Und die Kapitalmarktzinsen haben eigentlich diesen Zinssenkungszyklus schon sehr gut vorweggenommen. Wir sehen die Kapitalmarktzinsen, also 10-jährige Zinsen im Euroraum, so bei circa 2,2-2,5% derzeit noch. Also die Zinsen sind schon deutlich runtergekommen, aber so viel wird da jetzt auch nicht mehr passieren. Und dass man sich aber auch an Zinsen, die zumindest mal deutlich über 1 sind und näher ab als bei 2, als in der Vergangenheit sozusagen, wo wir oft, je nachdem, bei 0 waren oder drunter dann sozusagen, das wird es so schnell nicht mehr geben.
Mhm. Wenn man jetzt die Aktien- und Anleihenmärkte hernimmt, spiegelt sich das dort auch wieder? Oder war es für Investoren erfolgreiches Jahr 2024 und wie wird es 2025 sein oder weitergehen?
Also es war in Summe ein gutes Kapitalmarktjahr 2024 und es haben sich die wichtigsten Kategorien im Sinne der Vermögenswertklassen positiv entwickelt. Die Aktienmärkte hatten ein sehr gutes Jahr 2024 und interessanterweise auch, hier wurde dann irgendwann im Herbst schon auf Herr Trump als Präsident gesetzt. Mhm. Die Präsidentschaft Trump wird am Aktienmarkt in den USA eher leicht positiv gesehen. Darüber können wir uns sicher auch noch etwas unterhalten. Mhm. Also Aktienrenditen von 15, 20 oder knapp über 20% letztes Jahr. Und gleichzeitig gab es auch in festverzinslichen Wertpapieren, vor allem in Unternehmensanleihen, in Euro gerechnet, aber auch im US-Dollar-Bereich Renditen von 6, 7, 8%, was eigentlich auch sozusagen solide ist. Also für Investoren in Summe ein erfolgreiches Jahr. Nur die Staatsanleihen waren etwas volatil und das könnte noch etwas bleiben. Aber ansonsten natürlich ein gutes Kapitalmarktjahr, wenn ich in den wichtigsten Assetklassen deutlich positive Gewinne erzielen kann.
Mhm. Bleiben wir vielleicht jetzt gleich noch auch bei den Investments. Die Bank spricht ja oft von Vermögensaufbauplänen, diverse Fonds. Wo sehen Sie hier den Vorteil?
Also wie angedeutet, wir erwarten auch erstmal, dass es 2025 konstruktiv am Kapitalmarkt weitergeht. Die Trump-Präsidentschaft wird am Kapitalmarkt in Summe, vor allem am Aktienmarkt, eher positiv bewertet. Und es gibt die Aussicht gerade in Europa auf weitere Zinssenkungen. Die US-Wirtschaft wird weiter gut laufen, also insofern, wir sehen ein solides Kapitalmarktjahr für uns. Was ich natürlich angedeutet habe, wir haben aber auch schon eine sehr gute Entwicklung im letzten Jahr gesehen und sogar eigentlich auch im Jahr 2023. Und insofern macht es jetzt derzeit schon Sinn, eher auf gestreute Veranlagungslösungen zu setzen, weil natürlich rein die Aktienmärkte zum Teil auch schon etwas teuer sind.
Ja. Also Fonds.
Das heißt zum Beispiel, es gibt jetzt sehr stark Mischfonds, wo man sagen kann, Aktienmarkt, Aktienanteil, aber gleichzeitig festverzinsliche Wertpapiere, weil wie angedeutet, durch die Kurswende der Notenbanken 22 und 23, der Zins ist zurück am Kapitalmarkt und es gibt solide Ertragsmöglichkeiten in festverzinslichen Wertpapieren, gerade in Unternehmensanleihen. Aber das ist natürlich ein Segment, was teilweise für selektive Einzelinvestments für Privatakteure deutlich schwieriger ist und insofern bietet sich das natürlich durchaus an.
Mhm. Jetzt haben wir über die Maßnahmen gesprochen, was zum Beispiel Private tun können, ein bisschen natürlich auch schon über die Politik eingangs, aber trotzdem, was würden Sie sich jetzt noch einmal zur Politik von der EU wünschen?
Naja, ich glaube, was die Diskussion der letzten Tage und Wochen bestimmt hat, ist eine der größten Herausforderungen. Natürlich gehen von Herrn Trump und der neuen US-Administration Herausforderungen sozusagen einher, die auch sozusagen in Europa zu spüren sein werden. Und ich glaube, es geht jetzt einfach darum, das faktisch zu akzeptieren, das Bestmögliche daraus zu machen und nicht immer einfach aus dem normativen Blickwinkel sozusagen alle Ideen oder auch sozusagen Verlautbarungen, die von der anderen Seite des Atlantiks kommen, gleich einfach mal schlecht zu reden. Wir müssen uns produktiv damit auseinandersetzen. Und auch wenn einige Ideen und Maßnahmen von Herrn Trump vielleicht etwas grob schlechtrig angekündigt werden, vielleicht auch etwas aggressiv kommuniziert werden, in vielen Dingen ist auch ein Stückchen Wahrheit mit in einzelnen Ideen und Forderungen. Und damit müssen wir uns konstruktiv und pragmatisch auseinandersetzen. Nur um das Thema sozusagen auch mal ganz konkret anzusprechen. Wir in Europa hängen sehr stark am Freihandel. Wir in Österreich sind auch eine sehr offene Volkswirtschaft. Das ist auch gut so. Aber das Thema Handel muss ich auch in einer geopolitisch komplexeren Welt anders sehen. Wir müssen uns wirklich fragen, ob wir vielleicht sozusagen in jeder Güterkategorie so stark mit China verflochten werden. Es zeichnet sich ja zum Beispiel hier ein Handelskonflikt ab zwischen USA und China. Und zweitens natürlich, man muss auch ganz klar sagen, Freihandel auch im ökonomischen Modell lohnt sich nur, wenn die Verlierer, die es dadurch gibt, kompensiert werden. Mhm. Und die werden in den USA nicht kompensiert und insofern gibt es eine gewisse Stimmung. Und dass wir uns rational mit diesen Dingen auseinandersetzen, das Beste daraus machen und dann einfach mal sehen, wo wir in 4 Jahren stehen, aber in Opposition sozusagen zu jetzt diesen Entwicklungen, die sich abzeichnen, zu gehen, auch mental, dann bremsen wir uns, glaube ich, noch mehr aus.
Mhm. Nun zur Politik in Österreich. Österreich hat im letzten Jahr gewählt. Alles deutet zurzeit auf eine FPÖ-ÖVP-Regierung hin, so wie es im Moment ausschaut. Faktum ist, aber es muss gespart werden. Also der rote Stift wird eh schon überall angesetzt. Sehen Sie das auch so, beziehungsweise was ist jetzt passiert, dass Österreich in den letzten Jahren so den Anschluss verloren hat? Ihrer Meinung nach?
Es ist sehr spannend. Man kann eigentlich auch den ganz langen Blick nehmen. Wir haben uns das auch angeschaut. Ich meine, angeschaut, interessanterweise Österreich 30 Jahre EU-Mitgliedschaft, 1995. Ja. Wir sind 1995 der EU beigetreten mit einer Staatsschuldenquote unter dem Euroraum und ganz nahe bei Ländern, mit denen sich sozusagen bei uns der Politikbetrieb manchmal auch gern geistig-mental vergleicht, Deutschland und Niederlande. Und wir haben eigentlich nicht nur in den letzten Jahren, wir hatten die letzten 10, 15, 20 Jahre eigentlich immer einen Trend, dass wenn die Staatsschulden angestiegen sind, bei uns stärker angestiegen sind als in Vergleichsländern, dann oft auch etwas weniger konsolidiert wurde. Und daraus hat sich natürlich jetzt einiges an Reformstau aufgebaut, dass dieses Thema, wie gesagt, über sehr lange Zeit relativ lax gehandhabt wird. Was aber auch heißt, das ist mir schon sehr wichtig, man kann das Thema jetzt auch nicht in 1 oder 2 Jahren wieder lösen. Man hat jetzt kurzfristig einen Konsolidierungshaushalt sozusagen in Brüssel vorgestellt. Ich glaube, alles andere wäre nicht möglich gewesen, als was dort auch sozusagen hereingeschrieben wurde. Aber das sind ja noch keine wirklichen strukturellen Reformen mit dabei. Sagen wir vor allem das ganz große Thema Pensionssystem, wo man auch was für den Kapitalmarkt Österreich tun könnte. Aber ja, das wird ein Marathonlauf, der vor uns liegt und der bräuchte eine stabile Regierung über wahrscheinlich die Legislaturperiode. Mhm. Und was aber trotzdem wichtig ist, und das hatte ich jetzt auch schon angedeutet, wir müssen auch über den Standort und den Standort fördernde Maßnahmen nachdenken. Und hier kann es natürlich Optionen geben, aber wir müssen vielleicht auch kurzfristig auch etwas Geld in die Hand nehmen, Stichwort Investitionsprämie und Ähnliches, um den Investitionsmotor wieder anzuschieben. Also
das wäre jetzt Ihr Zugang, der dringende, also Ihr Handlungsbedarf, wo Sie sagen, das würde ich jetzt machen.
Also wie angedeutet, ich finde es sehr gut, dass jetzt sehr differenziert hingeschaut wird, welche Transfer- und Sozialleistungen welcher Bürger wirklich in welchem Umfang braucht oder nicht. Mhm. Hier gab es sicher eine Überforderung. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sinnvoll wäre, auch eine gewisse, ich würde sagen, nicht wie im deutschen Sinne, aber eine, würde ich sagen, ja, flexiblere Ausgabenbremse einzuführen, die gerade natürlich die nicht produktiven Bereiche der Staatsausgaben sozusagen mit betrifft und eine Pensionsreform, die natürlich eindeutig mittelfristig das Budget entlastet. Und ich glaube, dann wäre auch Raum da für eine sozusagen zum Beispiel Investitionsförderung, die es meines Erachtens auch geben muss.
Mhm. Die Politik denkt ja auch über zum Beispiel Bankenabgaben nach. Wie sehen Sie das Thema?
Naja, das Spannende ist natürlich, jetzt wird eine Bankenabgabe gefordert, wo die Zinsen 2 Jahre mal hoch waren oder angestiegen sind. Ja? Was sehr spannend ist, es wird natürlich vergessen, dass es vorher eine sehr lange Phase der Null- und Negativzinsen gab. Ja? Mhm. Und so wie jetzt Übergewinne berechnet werden, vermeintliche, kann ich im gleichen Korsett auch zurückrechnen und sagen, na, die Banken haben aber auch teilweise lange Untergewinne gemacht in dieser Phase der Niedrigzinsen. Und dort hat niemand nach einer Kompensation für die Banken geschrien. Eher haben sich die Banken und auch gerade die Primärbanken auch im Raiffeisensektor natürlich sehr schlank aufgestellt in dieser Zeit, optimiert und profitieren jetzt natürlich von der Zinswende. Und insofern eine Bankenabgabe strukturell langfristig halte ich für nicht zielführend und auch schwer rechtfertigbar, wenn natürlich sozusagen Steuerausgaben für einzelne Wirtschaftssektoren einfach willkürlich nach der Konjunkturentwicklung gestrickt werden. Mir ist es bewusst, dass es natürlich im Politikbetrieb und im Sinne vielleicht auch einer leicht populistischen Positionierung ein gefundenes Thema ist. Und insofern, wir haben auch bei gewissen Staatsbeteiligungen natürlich jetzt Sonderdividenden im Budget mit drin. Ja, also ich glaube, der Bankensektor wird natürlich sehr stark weiter in der Schusslinie stehen, wenn man sich wirklich auf eine klare, maßvolle Einmalzahlung einigen könnte. Ich glaube, das wäre das Maximum, was eigentlich noch vertretbar wäre, auch wenn es eigentlich nicht gerechtfertigt.
Kommen wir jetzt zur Präsidentschaftswahl in den USA. Für die Weltwirtschaft ja wirklich sehr bedeutend, haben wir auch heute schon mehrmals gehört. Jetzt so unter uns gesprochen, Zwinker, hätten Sie auf den Sieg von Trump gewettet?
Jein, also nicht in dieser Klarheit. Mhm. Ich war auch letztes Jahr im Herbst auch nochmal in Amerika und das ist natürlich für mich auch immer wichtig, wenn man auch auf Dienstreise ist, trotzdem auch, würde sagen, ein bisschen mit den Menschen zu reden, in die Bevölkerung reinzuhören. Und mich hat es selbst gewundert, dass in einem natürlich, ich würde sagen, schon sehr demokratischen Umfeld, wie in Washington zum Beispiel, man doch auf einige Trump-Anhänger gestoßen ist. Und was mir halt dann oft sehr klar gesagt wurde, und das hat mir schon zum Denken gegeben, naja, es ist halt der einzige Politiker, der Klartext redet, der jetzt nicht eine weichgespülte Rede hält, die ihm natürlich jeder Berater geschrieben hat, das merken die Leute. Und das hat mir schon zum Denken gegeben, okay, also da ist schon mehr dahinter. Und insofern, ich hätte es leicht erwartet, aber nicht so eindeutig, hätte vielleicht sogar mit einer längeren Phase dann bis endgültige Klarheit nach den Wahlen ist gerechnet. Aber zeigt natürlich, wie wichtig es ist, in diesen Zeiten auch auf das Volk zuzugehen und die Ängste des Volkes zu verstehen. Und bei aller sozusagen differenzierten Sichtweise, die auch notwendig ist und natürlich auch Dinge, die kritisch zu sehen sind an dem neuen US-Präsidenten, hier muss man sagen, ist ihm schon auch einiges gelungen.
Mhm. Jetzt gesprochen für die Weltwirtschaft bzw. für die Konsequenzen für Europa, wäre eine Kamala Harris, was sagen Sie, besser gewesen als Trump? Oder Trump hat zumindest ja in den ersten Tagen einen Aufwärtstrend an den Aktienmärkten gezeigt.
Naja, man muss natürlich, glaube ich, erstmal Weltwirtschaft und Aktienmärkte etwas trennen.
Ja, trennen.
Natürlich ist Herr Trump für die Aktienmärkte viel besser planbar, auch wenn vielleicht ein bisschen Volatilität kommt mit der einen oder anderen Aussage. Er setzt auf Deregulierung und er setzt auf die Förderung der wichtigsten Branchen in Amerika, Zukunftsbranchen und gleichzeitig natürlich niedrige Energiepreise. Also für die Börse, für die Wall Street ist es eine positive Agenda. Kamala Harris hätte durchaus Regulierungsthemen vorantreiben können. Das Thema Regulierung der Big-Tech-Unternehmen, der KI, ist ein Thema in Amerika, was unter ihr natürlich deutlich stärker gefahren worden wäre. Und insofern, ja, die Aktienmärkte positiv. Für die Weltwirtschaft kann es natürlich jetzt erstmal schwieriger werden unter Trump, ja, weil natürlich das Thema Zölle eine extreme Komplexität mit sich bringt.
Ja.
Und vor allem, wenn es natürlich einzelne Zölle gegen einzelne Länder, einzelne Produktgruppen und Ähnliches gibt. Wobei man aber auch sagen muss, sehr viele wichtige internationale Unternehmen haben schon in den letzten Jahren nach Amerika investiert.
Mhm.
Ja, weil natürlich Produktion vor Ort der Ersatz für Handel ist. Und insofern, ich erwarte mir jetzt keine ganz dramatische Eskalation in dem Sinne, weil natürlich Herr Trump auch an Dealmaking interessiert ist und nicht sozusagen daran, die Weltwirtschaft per se abzuwürgen. Und zweitens natürlich für die US-Wirtschaft zeichnet sich eine positive Wirtschaftsentwicklung ab. Und solange die US-Wirtschaft gut läuft, profitiert in Summe auch die Weltwirtschaft davon. Das muss man ganz klar sagen. Insofern wird das weltwirtschaftliche Wachstum in diesem Jahr sicher mindestens auf dem Niveau des letzten Jahres liegen oder auch leicht drüber.
Mhm. Darf ich nochmal ganz kurz zurück zu den Zöllen, die für Exporte an die USA eingehoben werden? Das muss ja eigentlich da negative Auswirkungen haben für Europa, oder?
Naja, nicht per se. Wie gesagt, viele europäische Unternehmen produzieren in Amerika vor Ort.
Mhm.
Zweitens natürlich das Zusammenspiel zwischen dann Zöllen, Inflation, Zinspolitik hat ja dazu geführt, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen wahrscheinlich deutlich weniger senken kann als die europäische Notenbank. Der Euro notiert sowieso schon auf der schwachen Seite, daher natürlich auch im Vergleich zum Dollar. Naja, wenn sich der Wechselkurs schon 10% bewegt, ja, dann ist das natürlich schon fast eine Kompensation für die Zölle, ja, weil natürlich dann sozusagen gewisse Produkte sozusagen auch wieder besser abgesetzt werden können in Amerika. Also insofern, solange die Zölle in einem maßvollen Rahmen bleiben, das heißt für mich diese kolportierten 10% oder ähnliches, sollte das keine ganz dramatischen Entwicklungen haben. Es gab Jahre, da hat der Euro-Dollar-Wechselkurs sich mehr bewegt als 10%. Mhm. Also das gilt es immer mitzudenken. Mhm. Natürlich, solche Themen wie 60% Zölle gegenüber China, wenn solche Dinge explizit gegenüber Europa kommen, wenn es in den eskalativen Bereich hereingeht, dann muss man mit negativen Wachstumseffekten rechnen. Ansonsten wäre ich ja jetzt nicht so negativ, dass wir irgendwo eine, wie soll man sagen, rezessive Tendenz in Europa bekommen sollen.
Gut, das ist ja positiv, dass es nicht negativ ist. Darf ich jetzt abschließend noch einmal mit Ihnen gemeinsam zusammenfassen, wie ist jetzt das Wirtschaftsjahr 2024 zu interpretieren?
In Europa und Österreich holpriger als erwartet und wir gehen gerade in Österreich mit einem ganz schönen Rucksack ins dann Wirtschaftsjahr 2025, eben aus dem schwachen 24.
Mhm. Und welche Gefahren oder Chancen sehen Sie auch für 2025, jetzt für Österreich oder auch für Europa?
Also Chancen, wie angedeutet, wir müssen uns einfach konstruktiv mit dem Thema Trumponomics auseinandersetzen. Mhm. Was heißt Trump für uns in der Wirtschaft? Ich glaube, für Österreich wird es extrem wichtig, dass wir eine aktive Standortpolitik bekommen. Stichwort auch Investitionen in den Fokus der Politik wieder rücken. Und für Europa wird es, glaube ich, extrem wichtig, da sind wir aus Österreich sozusagen leider nicht ganz so bedeutend, dass wir ähnliche Entwicklungen in Deutschland sehen. Dass wir in Deutschland auch eine klare Standortpolitik sehen und natürlich auch einen Fokus auf den Wirtschaftsstandort, auf die Wettbewerbsfähigkeit. Und was mir natürlich dann auf der übergelagerten Ebene, glaube ich, auch noch sehr wichtig ist, dass wir auch in der EU einen gesunden Pragmatismus an den Tag legen zwischen unseren ambitionierten Politikzielen, die wir vielleicht im Klimabereich haben, aber auch den ökonomischen Notwendigkeiten.
Abschließend meine letzte Frage, bevor wir zum Wordrap kommen. Welche Empfehlungen sprechen Sie jetzt persönlich für Private noch aus?
Also für Private gilt es, glaube ich, auch, sich konstruktiv mit diesem Umfeld auseinanderzusetzen. Und abseits normativer Bewertungen auch einfach hinzuschauen, was verändert sich gerade in der Weltwirtschaft. Und aber auch immer wachsam bleiben, vor allem in Bezug aufs Anlegerverhalten. Ich habe angedeutet, die letzten zweieinhalb, drei Jahre waren sehr gut am Kapitalmarkt. Da kann, wenn irgendwas schiefläuft, auch mal ein deutlicher Rücksetzer sozusagen kommen. Aber ansonsten empfehle ich natürlich auch, sich von diesen Entwicklungen auch mal abzukoppeln. Und das mache ich auch sehr gerne. Teilweise mit Podcast hören oder natürlich wirklich in die Natur rausgehen oder sporteln. Also das sind so die Dinge. Ab und zu sollte man sich von diesem doch heutzutage sehr schnelllebigen und Newsflow-getriebenen Geschäft auch mal komplett entkoppeln.
Ja, diese Worte sind Balsam für meine Seele. Dankeschön, sehr schön, super Abschluss. Wir haben immer dann noch so am Ende des Podcasts einen kleinen Wordrap, das heißt kurze Fragen, kurze Antworten. Welches Buch lesen Sie gerade? Ein Fachbuch oder privat? Oder sagen Sie, Sie sind überhaupt kein so richtiger Leser da? Für das haben Sie keine Zeit. So geht es nämlich mir.
Nein, ich hab vor kurzem noch mal sehr gerne von Paulo Coelho Der Zahir gelesen, weil das für mich ein sehr ausdrucksstarkes Buch ist.
Sehr schön.
Aber im Moment derzeit lese ich eher sozusagen fachspezifische Dinge.
Die Nachrichten. Was steht auf Ihrer Bucketlist? Was wollen Sie einmal noch unbedingt machen in Ihrem Leben?
Naja, so eine wirkliche Weltreise, aber eher mit dem Rucksack als mit sonst irgendwie
so
noch anderem.
Das ist richtig cool, ja.
In der Jugendzeit ist mir das zumindest mal gelungen, das mal für 4 Wochen wo zu machen. Und das ist was, wo ich denke, okay.
Mhm. Was war Ihre erste Sparform?
Meine erste Sparform, also natürlich hatte ich irgendwann auch mal so ein klassisches Jugendsparbuch. Und dann bin ich irgendwann gleich mal in die Aktienoptionen gegangen, habe mir etwas Kapitalmarkterfahrung zugelegt. Ja. Und mittlerweile habe ich sozusagen eher ein breiteres Portfolio.
Ja, das habe ich mir gedacht. So, und jetzt hake ich nicht mehr nach. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Viel Erfolg heute auch am Abend mit Ihrer Keynote. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn Sie aufmerksamer Podcast-Hörer sind und auch unsere nächsten Folgen wieder lauschen werden oder auch die vergangenen noch anhören. Genauso bedanken wir uns jetzt, dass Sie da waren.
Sehr gerne, und ich höre immer sehr gerne qualitative Podcasts.
Danke, das nehme ich jetzt als Kompliment an. Ja, danke auch an Sie, dass Sie wieder dran geblieben sind und wieder eingeschaltet haben. Auch beim nächsten Mal wird es wieder ganz interessant für Sie. Machen Sie sich eine schöne Zeit und starten Sie gut ins neue Jahr. Auf Wiederhören. Wir Bankgeflüster. Der Podcast. Raiffeisen Bank Wels.